Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Raviol und vor mir sitzt
Niklas Nienaß.
Niklas, wir haben in der vergangenen Folge ein neues Format eingeführt. Wir haben gesagt, wir sprechen über ein Thema aus der EU, über ein Thema aus Berlin und über ein Nerd-Thema. Wir haben uns da ganz konkret um die Europawahl gekümmert, um die Deutsche Bahn und um Chinas Weltraumerfolg. Hört gerne rein in die Folge und wir freuen uns über Feedback. So langsam endet deine Zeit im Parlament als Abgeordneter und meine als dein Sprecher. Von daher verweisen wir nicht mehr auf deine Parlaments-E-Mail-Adresse. Aber ihr findet uns auf Instagram, schreibt uns Direktnachrichten und wir freuen uns sehr über Feedback. Heute haben wir gesagt, in der Folge setzen wir den vollen Fokus auf ein Thema und auf eine Frage: Wie geht's der EU? Und diese Frage kann man zurzeit an drei Faktoren beantworten. Zum einen, wer wird Kommissionspräsidentin? Und zum anderen, an zwei anderen Faktoren, wie geht's eigentlich unseren beiden Sorgenkindern, den beiden größten Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich? Niklas, lass uns starten mit dem ersten Thema, mit der wohl interessantesten Stelle, die gerade in Brüssel ausgeschrieben ist. Die Stelle der Kommissionspräsidentin. Vielleicht lass uns mal den Leuten erklären, was ist die Kommission eigentlich? Wie erklärst du Leuten außerhalb der Brüssel- und Politikbubble, was die Kommission so macht?
Ganz einfach, die Regierung Europas. Punkt. Also weil es ist am Ende nichts anderes, es ist eine Verwaltungseinheit und sonst was. Das heißt dann Kommission und Kommissare und Kommissarinnen und sonst was. Aber es ist alles ein bisschen technokratisch dafür, dass es genau das Gleiche macht wie die Regierung eines Landes, nur halt eben für die EU.
Das sind unzählige Gebäude, auch hier in Brüssel ums Parlament herum. Da sitzen über 30.000 Mitarbeiter aus allen Mitgliedstaaten und die sind quasi damit beschäftigt, Gesetze auszuarbeiten und Beschlüsse aus dem Parlament und dem Rat auch umzusetzen. Und der Job der Kommissionspräsidentin ist auch deshalb so interessant, weil die eben den Takt vorgibt von diesem Riesenapparat, wie du sagst. Die Kommissionspräsidentin, das muss man auch sagen, ist deutlich bekannter als die Parlamentspräsidentin. Also zumindest geht es mir so, bei Freunden, die Politik interessiert sind, da kann jeder sagen, wer Ursula von der Leyen ist, aber niemand kennt Roberta Metsola, ja, obwohl sie einen tollen Job macht.
Ja, das stimmt, aber ich meine, ich glaube, das ist mit Olaf Scholz und Bärbel Baas auch ähnlich. Ne? Also das ist ja häufig so, dass ParlamentspräsidentInnen nicht so bekannt sind wie die Regierungschefs und halt die Kommissionspräsidentin ist de facto die Regierungschefin und Roberta Metsola ist halt nur, oder ist halt Parlamentspräsident, ist halt eine andere Aufgabe, ne? Und ist halt Chefin der Legislative, ist eigentlich dementsprechend auch, wenn du es vergleichst halt mit dem Grundgesetz oder mit der Bundesrepublik, ist sie rechtlich über der Regierungschefin oder dem Regierungschef. Aber in der ausführenden Kraft ist halt was anderes. Und am Ende leitest du als Kommissionspräsidentin eben diese ganzen Generaldirektionen und diese ganzen Kommissariate, was nichts anderes sind als Ministerien und Abteilungen. Und das ist halt, dass du da genau diese 30.000 Leute hast, die halt in Ministerien arbeiten, also in unseren Generaldirektionen, und da dann halt Gesetze vorbereiten und eben ausführen, wenn sie fertig sind, und dann halt überprüfen. Und da wird sehr, sehr viel Detailarbeit gemacht, die sonst nirgendwo gemacht werden könnte. Und ein Punkt ist, glaube ich, noch interessant, was ich spannend fand. Ich glaube, die Stadt Köln hat mehr Verwaltungsbeamte als die EU. Also es ist jetzt nicht mal so, dass 30.000 wirklich viel ist, im Vergleich dazu, dass wir halt eben auch Gesetze für 440 Millionen Menschen machen. Ne?
An der Spitze der Kommission ist mit Ursula von der Leyen erstmals eine Frau und erstmals eine Deutsche. Hast du sie mal erlebt? Bist du zufrieden mit ihrer Arbeit?
Ja, ich habe sie mehrfach erlebt natürlich, sowohl im Plenum als auch im direkten Gespräch, als auch noch in ihrer Rolle als Verteidigungsministerin. Das war sie ja vorher. Und ich glaube, wir wurden alle ein bisschen positiv überrascht. Man muss ja sagen, die Geschichte davon ist ein bisschen kompliziert, weil Ursula von der Leyen überhaupt nicht zur Europawahl angetreten war und auch überhaupt nicht als Spitzenkandidatin irgendwas zur Verfügung stand, überhaupt nicht zur Debatte stand.
2019
und dann,
meinst du,
genau, und dann halt so, Weber eigentlich. Genau, gesetzt. Und dann halt aus dem Hut gezaubert wurde von Macron und dann ja sogar die deutschen Sozialdemokraten gegen sie gestimmt haben. Also ne, alle waren dafür, außer Deutschlands auch wieder bezeichnet. Und das war halt für uns als Parlamentarier auch deshalb schlecht, weil es halt einfach nicht diesen parlamentarischen Prinzipien entspricht. Und ich glaube, es ist ein großes Problem als Thema.
Lass uns da nochmal ganz kurz drauf schauen. Das ist ein ganz spannender Punkt. Also Manfred Weber war Spitzenkandidat und dann wurde er quasi gewählt mit der Mehrheit. Und dann hat aber Macron, wie du sagst, auch gesagt, mag ich nicht, nehmen wir lieber Ursula von der Leyen. Bitte Parlament, wählt die mal. Und es ist ganz, ganz knapp gewesen. Die Grünen waren gespalten, die Sozialdemokraten waren gespalten.
Nee, die Grünen waren nicht gespalten, wir haben dagegen gestimmt. Komplett? Ich glaube, vier Leute, die dafür gestimmt haben.
Okay. Und sie hat auf jeden Fall mit 9 Stimmen Mehrheit nur gewonnen und auch mit Hilfe der Rechtskonservativen damals. Genau, also das ist das Undemokratische gewesen, was du gerade meinst.
Nee, das ist nicht das Undemokratische. Ich meine, wenn du eine Mehrheit im Parlament hast, dann hast du eine Mehrheit im Parlament. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, und das ist halt so die Grundidee von Demokratie, ist, wenn du Wahlen hast, dann müssen die ja irgendwas bedeuten. Und die müssen dann doch bitte bedeuten, dass Leute, die antreten, eben auch gewählt werden können. Und dann läuft halt die EVP, also die CDU in Deutschland und halt die anderen Schwesterparteien in Europa laufen rum und sagen, unser Spitzenkandidat ist Manfred Weber. Wenn wir die Wahl gewinnen, wird Manfred Weber Kommissionspräsident. Das war ja die Aussage, deswegen hast du ja Spitzenkandidaten. Du gehst ja auch, das hat die SPD ja auch gemacht, ist mit Olaf Scholz losgegangen im Kanzlerwahlkampf oder halt die CDU mit Armin Laschet. Und dann weißt du, auch wenn du die Person nicht direkt wählen kannst, weil du kannst Armin Laschet nur in Nordrhein-Westfalen wählen und ihn im Wahlkreis nur in Aachen oder halt Olaf Scholz in Potsdam in Brandenburg. Das heißt, wenn du in Bayern jetzt SPD wählst, dann steht da nicht Olaf Scholz drauf. Aber du weißt, wenn ich SPD wähle, kriege ich Olaf Scholz.
Weißt, was du kriegst, ja.
Genau, und das ist das Versprechen, was du ja während einer Wahl machst. Und das haben wir ja während der Europawahl 2019 auch gemacht, haben gesagt, guck mal, EVP hat gesagt Manfred Weber, die Grünen haben gesagt Ska, Keller und Bas Aykut. Das heißt, einer von beiden wird Kommissionspräsident, die SPD oder die Sozialdemokraten haben Franz Timmermans nach vorne gestellt. So. Und dann ist diese Wahl ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Niemand hatte die absolute Mehrheit, das muss man auch fair dazu sagen. Das heißt, es ist jetzt nicht gesetzt, dass die CDU oder die EVP den Zugriff kriegt.
Aber es ist so ein Agreement eigentlich gewesen, oder? Nee,
das
so wie in Deutschland, die Partei, die meisten Stimmen hat, darf beginnen mit einem Versuch der Regierungsbeteiligung.
Genau, darf beginnen mit dem Versuch der Regierungsbeteiligung, aber am Ende musst du eine Mehrheit kriegen für deine Regierung. Und wenn die Mehrheit eben nicht für die Person ist, dann hast du halt Pech gehabt. Das kann auch anders ausgehen und es gibt ja auch Beispiele, wo die größte Partei nicht den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellt. Und das wird gerade jetzt auch nochmal bei den Ostlandtagswahlen, glaube ich, auch nochmal, könnte da relevanter werden. Und das ist eine Erzählung, ein Mythos, den die CDU gerne streut, weil sie häufig stärkste Kraft wird. Aber es gibt keinen Automatismus, dass die stärkste Kraft automatisch Ministerpräsident, Kommissionspräsident, Kanzler oder sonst was stellt. Aber jetzt nochmal zurück zur Europawahl zu kommen. Wenn du eine Mehrheit hast und wir haben an dieser Mehrheit gearbeitet und haben gesagt, okay, wie können wir eine Koalition oder eine Zusammenarbeit aufbauen und dann uns angeguckt, okay, was ist dann für alle drin? Und dann wird ja irgendjemand Kommissionspräsidentin, dann gibt es noch andere Posten, die damit verteilt werden und so weiter, sodass halt jede Partei, die dann in diesem Agreement ist, auch irgendwie was davon hat und auch zufrieden ist. Und das Problem ist aber, dass im europäischen Gesetz das Ganze ein bisschen anders läuft. Bei uns läuft es so, im Bundestag ist halt so, naja, die aus ihren eigenen Reihen können die jemanden vorschlagen, der Kanzler werden soll, der stellt sich zur Wahl oder jeder kann sich zur Wahl stellen innerhalb, oder es kann, glaube ich, sogar einfach jede Person zur Wahl gestellt werden. Und dann schlägt der Bundestag jemanden vor und dann wird abgestimmt oder gewählt und dann ist die Person das halt. Bei uns ist es so, die einzigen, die jemanden als Kommissionspräsidentin vorschlagen können, ist der Rat. Das heißt, der Rat braucht eine qualifizierte Mehrheit dafür, eine Person vorzuschlagen. Und dann darf das Parlament darüber abstimmen, ob sie sagen ja oder nein. Und das ist halt passiert, dass das der Rat halt gesagt hat, wir schlagen jetzt Ursula von der Leyen vor, weil wir wollen, also Frankreich wollte Manfred Weber nicht und Franz Timmermans hat versucht oder so, aber die Sozialdemokraten waren halt nur zweitstärkste Kraft und den wollten halt auch viele nicht.
Aber es war damals schon ein hoher Druck auf dem Parlament, weil der Rat hat sich schon entschieden gehabt und dann hieß es quasi Parlament, also ihr könnt eigentlich die jetzt nicht durchrauschen lassen, sonst haben wir Chaos.
Ja, aber warum? Weil wir sind ja nicht, also als Parlament sind wir ja nicht verantwortlich dafür, für dieses Chaos. Wir haben an der Regierung gearbeitet und haben gesagt, okay, was ist die Mehrheit, die es braucht? Und dann gibt es halt verschiedene Leute, die das sein können. Und wir haben dann gesagt, guck mal, das und das sind auch unsere Prinzipien. Und das ist halt die Frage von Demokratie. Wer hat denn hier die Zügel in der Hand? Wer hat denn in der Demokratie die Zügel in der Hand? Die Vertretung des Volkes. Ja? Und das ist halt nun mal das Parlament. Und die Regierungen sind halt, oder der Rat ist halt die Vertretung der Regierung. Das heißt, in jedem Land eine Mehrheit, aber eben nicht die Gesamtheit der Bevölkerung von Europa. Und das ist eben das Problem. Und deswegen hätte das Parlament in diesem Moment, und hat es ja auch fast getan mit den 9 Stimmen, hast du eben gesagt, hätte sagen können, nee, wir wollen von der Leyen nicht. macht nochmal neu. Dann müssen die jemanden neuen vorschlagen. Und hätte man sagen können, naja, wir machen jetzt so lange Nein, bis ihr einen von den Spitzenkandidaten vorschlagt und wir halt vielleicht dafür auch eine Mehrheit haben. Wenn jetzt einfach Franz Timmermans vorschlagen, aber die EVP zieht nicht mit, ja, dann gäbe es auch keine Mehrheit dafür. So, und das ist halt das Ding, wo man auch einfach gute Regierungsarbeit oder gute Arbeit braucht mit Respekt vor dem Parlament. Da ist es jetzt nicht verwunderlich, dass gerade der französische Präsident diesen Respekt vor dem Parlament nicht ganz so kennt aus seiner Arbeit und deswegen dieses System umgeht. Aber ich glaube, das Parlament braucht auch Respekt vor sich selbst und muss halt auch realisieren, wir sind die Legislative und die Vertretung des Volkes. Wir setzen das durch. Und das hat sich im letzten 5 Jahren wesentlich verbessert im Vergleich zu der gesamten Zeit davor. Aber gerade diese Entscheidung zum Aufschlag der Legislatur hat gezeigt, dass es halt immer noch problematisch ist. Ich sage aber auch, das hatte ich eben versucht anzufangen, dass von der Leyen ein überraschender Glücksgriff dann war als Person. Weil sie, glaube ich, vielen Punkten sehr gut gehandelt hat für eine konservative Politikerin. Man muss das ja immer in Relation sehen. Aber ich finde, da hat sie schon noch an vielen Stellen sehr viel Weitblick bewiesen und war auch so ein bisschen in dem Modus, okay, dieses ganze nicht entstandene Vertrauen, dadurch, dass sie nicht angetreten ist, dass sie kein Votum von der Bevölkerung hat, dass sie auch im Parlament einen sehr, sehr schweren Stand hat, weil sie wusste, wenn 9 Leute unzufrieden sind, könnte es eine Abwahl für meine gesamte Kommission geben. Und solche Sachen haben, glaube ich, dazu geführt, dass sie halt schon gesagt hat, ich muss jetzt richtig ackern und ich muss halt richtig was liefern, wenn ich diesen Job weitermachen will.
Das ist eine spannende Analyse für einen Grünen, weil sie ist ja angetreten mit dem Green Deal und gesagt, ich gehe auf alle zu und Umweltschutz ist ihr ganz, ganz arg wichtig. Am Ende ihrer Amtszeit hat man aber gemerkt, dass quasi jedes Projekt auf der Kippe steht, weil sie auch um ihre Mehrheit kämpfen musste, einen Staatsbesuch bei Meloni macht und so weiter und das Nature Restoration Law zum Beispiel auch auf Kippe war. Sie wird durchaus auch kritisch gesehen, gerade bei den Grünen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man darf das nicht überschätzen, diese Frau. Ich glaube, sie hat schon Prinzipien, aber ihr Hauptding oder auch der Grund für den Green Deal ist Mehrheiten beschaffen. Mehrheiten im Parlament, aber eben auch gesellschaftliche Mehrheiten, den Schritt weiterzudenken. Und das ist das, was, glaube ich, auch, also ne, sie ist ja so aus dieser Riege dieser Merkel-CDU und das zeichnet diesen Flügel der CDU ja auch eben aus, dass man eben auch so ein bisschen guckt, was ist gerade auch populär in der Gesellschaft und da dann eben entsprechend auch Arbeit zu macht. Und der Green Deal ist entstanden, weil 2019 eine gigantische Klimabewegung darstellt. Man gesagt hat, das hat uns jetzt gerade richtig Stimmen gekostet, das hat uns richtig, also man darf das nicht unterschätzen, die haben richtig Federn gelassen, auch wenn sie stärkste Kraft sind. Die Grünen sind wahnsinnig stark geworden und das wollen wir aufhalten, das darf so nicht weitergehen. Und deswegen machen wir jetzt die Politik, die sonst die Grünen gemacht hätten, nur halt verpackt in christlich-demokratisch und machen die ein bisschen konservativ abgeschwächt, aber wir machen was und ja, wir haben so viel erreicht, wie man, glaube ich, sonst nie unter einem Konservativen erreichen könnte. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass wir es nicht mit einem Franz Timmermans als Kommissionspräsident so viel erreicht hätten, weil du dann wieder natürlich die Konservativen zufriedenstellen musst und so weiter. Und das hat sie ganz gut gemacht, aber zum Ende hin merkte sie, mir drehen jetzt gerade die Wirtschaftsleute in Deutschland ein bisschen zu sehr durch, weil das alles, weil wir einfach in multiplen Krisen leben und alles gerade schwierig ist. Und dann wollen die das dann doch nicht mehr und die Stimmung für Klimawandel und Klimaschutz ist jetzt gerade eh nicht so hoch und deswegen machen wir das dann ein bisschen mehr. Also sie versucht da ja auch einfach ihre gesellschaftlichen Mehrheiten so zusammenzustückeln, dass sie am Ende auch wieder Kommissionspräsidentin wird.
Ich glaube, sie hat in Brüssel auch deutlich mehr Ansehen als in Deutschland. Wenn du Deutsche fragst, na, von der Leyen, was denkst du, dann heißt es immer, die ist irgendwie abgeschoben worden nach Brüssel. Und in Brüssel selber, wenn du hier mit Leuten aus den Mitgliedstaaten sprichst, die sagen, boah, tolle Frau, die kann, was du gerade gesagt hast, moderieren unter den Mitgliedstaaten, die spricht 7 Sprachen, die hat ein gewisses Auftreten und so weiter.
Die hat auch eine Idee für Europa, das muss man auch mal wirklich sagen. Also die geht damit viel mehr Idee und Vision dran als viele, viele Vorgänger. Ne? Also viele haben ja eben auch die Kommission in der Vergangenheit als Verwaltung verstanden und einfach nur als ausführendes Organ, so ein bisschen wie UN-Generalsekretär, so nice to have, aber nicht wirklich relevant. Und dieses Ansehen oder dieses Ansinnen dreht sie schon rum und begreift ihre Rolle schon eher als mächtigste Frau in Europa, die jetzt das Ding hier zu rudern hat. Sie hat noch nicht komplette Kompetenzen, um halt alles zu machen, was ein Staat kann, weil wir einfach mit der EU noch nicht so weit sind. Aber in vielen Bereichen nimmt sie auch Kompetenzen an, zum Beispiel bei der ganzen Frage von Impfstoffbeschaffung, aber auch von der Corona-Response, wo wir halt neue Kredite gemacht haben als EU zusammen. Das sind ja Schritte, die muss man sich als Politiker auch erstmal trauen. Das ist jetzt nicht so, als wären alle freudestrahlend dahinter gestanden. sondern da halt wirklich Führungskompetenz bewiesen. Und ich finde, da hat sie Europa an vielen Stellen mehr vorangebracht, als ich es erwartet habe, gerade von jemandem, der nicht mal zur Europawahl angetreten ist.
Das wollte ich gerade sagen. Also im Vergleich zu 2019 hat sich nicht so sonderlich viel bewegt, außer dass sie jetzt offizielle EVP-Spitzenkandidatin ist, aber sie ist trotzdem nicht im Wahlkampf aufgetreten. Auf einem Wahlzettel ist sie auch nicht aufgetaucht. Sie soll jetzt aber wieder Kommissionspräsidentin werden. Sie hat es aus meiner Sicht in den letzten Wochen erfolgreich geschafft, sich Mehrheiten zu beschaffen. Der Rat hat grünes Licht gegeben. Das Parlament soll jetzt noch grünes Licht geben. Wie sieht es da aus? Glaubst du, sie bekommt die Mehrheit?
Ich denke schon. Das ist kein Selbstläufer, aber die Mehrheiten sind greifbar. Wir haben ja die Mehrheit aus EVP, S&D und Renew. Die liegen aber, sind ja auch dezimiert worden durch Schwächen bei Renew insbesondere und bei den Sozialdemokraten. Und die liegen jetzt nur noch bei, ich glaube, 30 Stimmen überm Durst. Also ich glaube, du brauchst halt aktuell, ja, du brauchst 360 Stimmen, 361, und die haben 390, glaube ich. Das heißt, das hört sich jetzt erstmal nach einer satten Mehrheit an, aber für europäische Verhältnisse ist es nichts. Das ist sehr, sehr knapp, weil du hast halt nicht diesen Fraktionszwang, sondern du hast ja ganz viele Länderdelegationen und du hast ja auch ganz viele unabhängige Leute in den Fraktionen mit drin. Ein Beispiel, Manuela Riepa, die ist bei der ÖDP, ist als einzige von der ÖDP gewählt worden in Deutschland und die hat jetzt Fraktion gewechselt. Die ist jetzt nicht mehr bei den Grünen, sondern ist jetzt bei der EVP und ist jetzt eben eine Einzelperson in der EVP. Und vielleicht sagt sie, ist das, ich finde alles toll, was die EVP macht, aber von allein wähle ich nicht mit. Genau. Ja. Und dann hast du halt so einzelne Ausreißer. Dann wissen wir, dass zum Beispiel, ich glaube, die Konservativen aus Litauen oder so, finden, glaube ich, von der Leyen gar nicht gut. Und dann hast du wieder vier Leute, die halt nicht dabei sind und so weiter und so fort. Und das heißt, du kommst sehr schnell auf deine 30 Leute, die einfach fehlen. Und das heißt, es braucht noch eine kleinere Partei dazu. Und da ist halt jetzt gerade ECR und Grüne im Gespräch. Und da muss man halt irgendwie versuchen. ECR,
muss man dazu sagen, sind die Rechten, ne?
Genau, die Rechtskonservativen, wo auch Meloni mit drin ist. Deswegen auch diese Gespräche mit Meloni, die da gesucht werden. Und das ist halt eben der Versuch, oder da muss halt jetzt irgendwie eine von beiden Fraktionen überzeugt werden, komplett geschlossen Ja zu sagen zu von der Leyen, um einfach abzusichern, dass von der Leyen auch gewählt wird. Das Problem für die Konservativen ist hier, dass es basically ist, wenn Grün, dann nicht ECR, wenn ECR, dann nicht Grün. Ja, also entweder oder, genau, das eine schließt das andere aus. Und das ist jetzt die große Frage, wen man da überzeugt bekommt, da wirklich mitzumachen. Die Gespräche laufen, das weiß ich. Und ich glaube, ich hatte das auch beim letzten Mal schon gesagt, das Ding ist ja, auch wieder, wie das halt funktioniert ist, dass ja der Rat jemanden vorschlagen muss. Und der Rat kann aber nur, also jedes Mitgliedsland darf eine Person bestimmen, die Kommissar wird. Und in Deutschland hat man sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass die Grünen den Zugriff haben, vorzuschlagen, wer Kommissar für Deutschland wird. Und der Rest der Regierung, sofern jetzt kein Veto einlegen, stimmt dann halt mit zu. Jetzt kann aber nicht Macron sagen, schlagt ihr mal von der Leyen vor, weil dann ist Deutschland so, ja gut, aber ne, ist ja eine Deutsche, dann müssen wir die ja vorschlagen. Außer Macron schlägt sie für Frankreich vor, das könnte er auch machen, aber ich glaube, er wird nicht darauf verzichten, eigenen Franzosen da noch irgendwo zu bringen. Aber das geht halt einfach nicht so einfach. Das heißt, Deutschland muss erstmal auch zustimmen. Und in Deutschland sind ja jetzt nur mal SPD, CDU, SPD, FDP und Grüne in der Regierung und die werden, glaube ich, nicht begeistert sagen, ach, wisst ihr was, unsere Leute aus dem Europaparlament, die werden dagegen stimmen und die ECR stimmt dazu und dann schlagen wir die vor. Und deswegen glaube ich, dass die Gespräche eben mit den Grünen viel, viel intensiver geführt werden und viel ernsthafter geführt werden und dass die Gespräche, die wir gerade sehen Richtung ECR, dafür da sind, eben auch um politischen Druck aufzubauen, um zu sagen, guck mal, wir könnten auch mit der ECR und für manche Projekte haben wir da eine Mehrheit und um einfach in dieser Gesamtsumme dann halt eben mehr rauszuhandeln.
Lass uns mal davon ausgehen, dass das Ganze durchgeht und wir im Herbst die alte und neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben. Lass uns mal noch auf die neuen Mehrheiten im Parlament schauen. Wir haben vorhin schon gesagt, Ursula von der Leyen muss viel mehr moderieren. Da gibt's rechte Lager, konservative Lager, linke Lager, grüne Lager. Mit diesen neuen rechten Mehrheiten ist jetzt schon zu spüren, finde ich, dass der Green Deal nicht nur wackelt, sondern zum Teil vielleicht sogar rückabgewickelt wird. Also von der Leyen spricht auch nicht mehr vom Green Deal. Da heißt es dann plötzlich nur noch Transformation. Ist die Befürchtung auch aus deiner Sicht real, dass die nächsten 5 Jahre aus grüner Sicht vor allem darum gehen wird, so Rückabwicklungen zu verhindern? Ist da wenig Fortschritt zu erwarten?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das wird die große Aufgabe, dass man versucht, im Wirtschaftsbereich zumindest den Green Deal über so eine Phase zu retten, die wir jetzt gerade erleben, die sehr, sehr schwierig ist wirtschaftlich. Wir sind einfach wirtschaftlich wirklich auch in einer, ich weiß noch nicht, ob wir in der Talsohle angekommen sind, aber es ist einfach durch diese verschiedenen Krisen und weil eben die Ausgleichsmaßnahmen noch nicht komplett greifen, einfach gerade wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, sodass Stimmung gegen alles, was halt das vermeintlich schwieriger machen könnte, da ist. Sei es das Lieferkettengesetz, sei es aber auch Ausbau erneuerbarer Energien, Standards für Nachhaltigkeit bei Produktklassifizierung und so weiter. Es wurde von der Wirtschaft immer viel gesagt, ja, in guten Zeiten kann man das ja alles machen, aber in schweren Zeiten ist es halt einfach unnötig viel Arbeit. Ich glaube, sie hätten auch in guten Zeiten irgendwie ihren Widerstand erhoben. Aber sei es drum. Und wenn wir es hinbekommen, jetzt den Green Deal erstmal nicht komplett rückabzuwickeln, was glaube ich schon auch angestrebt wird, dann hoffe ich einfach, dass die wirtschaftliche Situation sich so erholt, dass man dann halt auch wieder in einfacherem Fahrwasser ist und nicht so viel Gegenwind gegen den Green Deal hat. Aber wenn man sich anguckt, die Kommission ist ja das eine, das andere ist ja auch, was passiert im Parlament. Und im Parlament ist es zum Beispiel so, dass die EVP höchstwahrscheinlich den Zugriff auf den ITRA haben will, das ist der Ausschuss für Industrie und Energie. Also da, wo halt ganz viele Green Deal-Themen wirklich gemacht werden. Und der Vorsitzende wird dann wahrscheinlich ein deutscher CDUler werden. Und die deutsche CDU, die das macht, oder der deutsche CDUler, der sich da hervorgetan hat, ist Christian Ehler aus Brandenburg. Und während man zwar mit dem Mann ganz gut reden kann, muss man auch sagen, dass der einfach, was den Green Deal betrifft, wirklich sehr vehement von Anfang an dagegen war. Und halt da, glaube ich, sehr, sehr viel wirklich auch rückabwickeln will. Und wenn der Ausschussvorsitzender ist, dann hat der natürlich bessere Möglichkeiten dazu. Das heißt nicht, dass das alles glatt durchgeht, aber natürlich wird die EVP sich nicht lähmen lassen, da dann eben auch Powerkarten auszuspielen und da halt wirklich auch klar was zurückzudrehen.
Die Mehrheiten werden sich auswirken. Lass uns dieses Kapitel mal abschließen, aber ich höre raus, du bist nicht unzufrieden, also mit der Art und Weise, wie die Kommissionspräsidentin zustande kommt. Ich höre bei dir raus, hättest sie dieses Mal sogar auch gewählt.
Dieses Mal ist sie als Spitzenkandidatin angetreten. Ich finde das äußerst schwierig, dass man dann nicht auf dem Wahlzettel steht. Ich glaube, da müsste man sich als Parteien nochmal klarer darauf einigen, was auch Spitzenkandidat heißt, weil ich will auch ein gewisses Commitment dann sehen. Aber ich glaube, es war für alle diesmal in der Wahl klar, wenn ich EVP wähle, kriege ich von allein. Und das ist ja das Demokratische, was wir daran sehen wollen. Was immer noch problematisch ist, finde ich, du hattest das eben so gesagt, es gibt jetzt die Mehrheit im Rat dafür. Und das ist ja nochmal so ein Ding, wo auch nach 5 Jahren Brüssel-Expertise, auch nach vielen, vielen Connections, die man mittlerweile ja auch so hat, dieser Rat ist und bleibt einfach für alle eine komplette Blackbox. Was da hinter verschlossenen Türen besprochen wird, das kriegst du nicht mit. Und dann heißt es irgendwann so, und jetzt wird Außenminister von Europa oder Außenministerin von Europa, wird jetzt eine Liberale aus Lettland, der ehemalige spanische Ministerpräsident wird jetzt Ratsvorsitzender. Und das sind ja so Top-Positionen, die halt alle in diesem Paket mit drin sind. Dann geht es halt noch um die Frage, wer wird dann Chefin von der EZB oder Chef von der EZB, ist aktuell Christine Lagarde. Und wer wird Parlamentspräsidentin? Und das sind halt alles so Dinger, wo halt Top-Positionen mal eben so hin und her geschoben werden, wo es nicht so sehr um demokratische Mehrheiten oder wer ist die beste Person dafür geht oder wer hat da auch einen coolen Spin drauf, sondern wirklich so, mit wem können die Regierungen alle leben und sind dann auch zufrieden. Also es geht erstmal darum, quasi zu sagen, okay, dass jeder was kriegt, das sind Sozialdemokraten, Liberaler, Konservativer, so. Die müssen alle versorgt sein, dass die Parteien, die das Ganze mittragen, dann auch alle was kriegen. Und dann müssen es immer Personen sein, dass auch die anderen Parteien damit okay sind. Und das heißt, du nimmst dann halt so eine Schnarchnase, die halt, ja komm, der ist eh egal. Dann kann die SPD oder die Sozialdemokraten, die können mit dem Kandidaten, jetzt mit Josep Borrell, war halt Außenminister von Europa in den letzten 5 Jahren, und war so eine komplette Schnarchnase. Und da, ich glaube, das Ansinnen war so, dass die EVP gesagt hat, ach komm, der ist so langweilig, da kann man auch so eine Top-Position haben und der macht da eh nichts draus. Und ne, damit bloß nicht die Sozialdemokraten mehr Stimmen beim nächsten Mal
kriegen. Es geht immer um Kompromiss, aber das
ist ja, das, was ich meine. Aber das ist das Ekelhafte dabei, weil es geht doch für Europa, kann es doch nicht sein, dass wir sagen, wir nehmen den langweiligsten als Außenminister, damit der keine Punkte für die Sozialdemokraten einfällt, sondern wir müssen ja Leute da nach vorne stellen, die halt auch wirklich was wollen.
Aber du schmierst quasi aufgrund der vielen Interessen ein Personaltableau im Rat und schiebst es dann rüber zum Parlament und sagst, wir haben uns jetzt so geeinigt und das alles ausgehandelt, bitte einfach nur noch zustimmen.
Genau, weil es war so kompliziert und der Kompromiss, der muss ja jetzt für alle laufen. Und da denke ich mal dann eben wieder dieser Punkt, wo halt das Parlament halt auch mal ein bisschen mehr Mut vor der eigenen Courage haben muss und wirklich sagen muss, nee, ihr könnt euch da zusammenspielen, was ihr wollt, aber im letzten Endes seid ihr als Rat nur die zweite Kammer. Also ist es offiziell nicht, aber ich finde, es sollte so sein, weil halt das Parlament als Vertreter des Volkes immer an erster Stelle steht. Und als zweite Kammer dürft ihr überprüfen, dass nichts Schlimmes passiert, so wie das der Bundesrat ja auch macht, und bei manchen Themen eben mitreden. Aber ihr könnt nicht alles vorgeben. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, der ist jetzt wieder ganz detailliert, ja, aber es gibt ja den Europäischen Rat und den Rat der EU.
Lass uns diese Kiste bitte nicht.
Ich will es nur ganz kurz sagen, weil die Sache ist, dass der Rat der EU, das sind die Minister und die haben Entscheidungskompetenz, die dürfen Gesetze mitbestimmen. Der Europäische Rat, das sind die Staats- und Regierungschefs, die haben eigentlich gar keine Entscheidungskompetenz laut Verträgen. Da steht nur drin, sie dürfen eine Richtung vorgeben. Aber sie dürfen nichts entscheiden. Und das ist absurd, weil die momentan einfach alles entscheiden, also so ein Paket mit allem schnüren, wird den ganzen hochwichtigsten Themen und sagen, guck mal, das haben wir jetzt auf Ebene der Staats- und Regierungschefs so entschieden und ihr müsst jetzt alle zustimmen, damit dieser Kompromiss hält. Und das finde ich undemokratisch und das sollte geändert werden.
Wir haben, Niklas, ja ein neues Format und da kommt auch ein Nerd-Thema vor und ich verspreche dir, dass wir das mal in diese Nerd-Rubrik packen. Was ist eigentlich Rat und der Unterschied zum Europäischen Rat?
Aber so Details des Europarechts, so richtig
spannend. Ja, gerne, den widmen wir uns mal. Aber lass uns thematisch weitergehen, dass wir uns noch um die beiden Sorgenkinder kümmern können. Frankreich und Deutschland hatte ich vorhin angeschnitten. Frankreich haben wir jetzt die Wahl hinter uns. Am 9. Juni, am Abend der Europawahl, sind die Ergebnisse reingekommen und alle waren so ein bisschen durcheinander, Rechtsruck in Europa. Und dann kam auch noch die Meldung rein, Macron löst das Parlament auf. Ich habe hier in Brüssel die Wahl verfolgt und die Wahlergebnisse und neben mir saßen auch Französinnen und Franzosen, die haben sofort angefangen zu weinen bei der Nachricht. Also es hat eingeschlagen wie noch was. Was hast du damals in diesem Moment gedacht, als die Nachricht reinkam?
Ich habe gedacht, das ist wahnsinnig. Ich habe gedacht, das ist das Dümmste, was man in diesem Moment tun kann.
Es ist dann, also so ging es mir auch, in den Tagen danach haben die Analysten gesagt, es ist entweder verdammt schlau oder verdammt dumm, was er da macht. Wir sind jetzt so ein bisschen schlauer nach der Wahl. Es hat sich ein grün-linkes Bündnis durchgesetzt, Front Populaire unter Mélenchon, vor Macrons Bündnis, Ensemble heißt es, und vor dem Rassemblement National. Es ist die letzten Tage in den Nachrichten auch rauf und runter gelaufen, deswegen nur noch ganz kurz. Dieses Ergebnis kam durch diesen Kniff eben zustande, dass in diesen 577 Wahlkreisen, dass in ganz vielen davon ein Kandidat entweder von diesem Front Populaire, von dem grün-linken Bündnis oder von Macrons Bündnis zurückgezogen hat, sodass man nur noch die Wahl hatte, zwar quasi zwischen einem Kandidaten von Rassemblement National, von Marine Le Pen, oder eben aus anderen Bündnisse. Das hatte eben dann doch zur Folge, dass Rassemblement National sich nicht durchsetzen könnte. Das ist heute also der Zustand. Niklas, aber jetzt mal auf diesen Kniff auch nochmal kurz geblickt. Viele Menschen sind gerade mega zufrieden, die Rechten haben sie nicht ganz durchgesetzt. Darf man denn so zufrieden sein, wenn man diesen Kniff angewandt hat?
Ja, ich glaube erstmal ja und dann wieder nicht. Weil die Sache ist, der Kniff, ja, den gibt es. Das ist halt das Problem mit so einem Mehrheitswahlsystem, wo man eben diese Wahlkreise hat. Das gibt es ja in England auch, ist viel, viel schlimmer da, weil da gibt es nicht die zweite Runde. Das heißt, da kannst du mit 20% Abgeordneter werden, obwohl du halt nicht mal annähernd die Mehrheit der Leute in dem Wahlkreis vertrittst. Und ich finde es auch insofern demokratietheoretisch okay, auch wenn nicht ideal, dass man halt sagt, okay, in der zweiten Runde, und dann versammeln sich halt die Leute halt hinter einer Person, die sie halt besser finden als halt eine andere. Aber das ist halt so diese Auswahl nicht, wen finde ich gut, sondern wen finde ich weniger scheiße. Und ich finde eine Auswahl und eine Demokratie, die darauf ausgebaut ist, immer auszuwählen, wen finde ich weniger scheiße, wie wir es halt in den England, in den USA und eben auch teilweise in Frankreich haben, ist sehr, sehr schlecht. Ist eine schlechte Grundlage für ein Zusammenarbeiten und Zusammenleben. Und das hat sich hier halt so ein bisschen gezeigt, glaube ich. Für viele war das keine einfache Wahl. Ich weiß von sowohl links als auch rechts, dass die Leute gesagt haben, puh, Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Grüner bin in Frankreich und in meinem Wahlkreis aber ein Renewler, also man muss sich das vorstellen, dass dann FDPler dann irgendwie stärker geworden ist, zweitstärkste gegen Ressemble, ne? Also gegen die AfD zum Beispiel, dann würde ich halt auch sagen, boah, okay, also ich will nicht, dass AfD wird, aber so ein FDPler jetzt dafür wählen, boah, so jetzt Christian Lindner Leute wählen,
gemacht, ja.
Um Alice Weidel zu verhindern, also ist nicht einfach, aber ich werde auch auf jeden Fall über meinen Schatten gesprungen. Andersrum ist auch so, dass halt, stell dir vor, du bist halt irgendwie ein FDPler, marktliberal bis zum geht nicht mehr und dann hat irgendwie, was weiß ich, ein Bartsch gewonnen in deinem Wahlkreis und du musst jetzt einen Linken wählen, um halt einen AfD-Höcke zu verhindern. Tut auch erstmal, glaube ich, weh. Und ne, das war halt so das Problem, dass halt Leute gesagt haben, ich will die Person, die weniger scheiße ist. Aber ich finde, und deswegen ist das Ergebnis, wie es ist, weil halt gerade die Linken sehr überzeugt haben, auch in der ersten Runde, viele Leute mobilisiert haben, viel das gemacht haben. Und weil sie auch noch, und da können wir gleich nochmal auf quasi die Hintergründe eingehen, wo die, glaube ich, auch wirklich überzeugt haben. Warum man nicht so zufrieden sein darf, ist, glaube ich, wenn man sich nämlich den Anteil der Stimmen anguckt, dann siehst du, dass die stärkste Kraft, und zwar mit Abstand, der Rassemblement National ist. Also der, wie heißt das, nationale Zusammenschluss. Und die haben 34% der Stimmen gekriegt. Ne? Also es ist in Deutschland so stark wie die CDU oder stärker als die CDU derzeit. Und dann kommt der Nouveau Front Populaire. Und die haben irgendwas um die 25% der Stimmen gekriegt, also ein gutes Viertel. Und das ist halt der Zusammenschluss aus Linken, Grünen, SPD und Kommunisten. Also wirklich alles, was du links findest von Grün basically, SPD, Linken, Bündnissager Sarah Wagenknecht wäre noch quasi mit drin.
Bis ganz links aus.
Bis Deutsche Kommunistische Partei oder was da ist, ja, eine marxistisch-leninistische Union oder sowas. Die wären alle mit drin und die haben gerade mal 25% der Stimmen gekriegt, auch wenn sie jetzt durch dieses Wahlsystem halt eben so viele Sitze bekommen haben. Und dann hast du halt weit abgeschlagen auf, ich glaube, irgendwas zwischen 15% und 20%, die Liberalen. Und das ist halt, oder halt diese Mittepartei Ensemble. Und dann halt dahinter noch die Konservativen. Und das, dieses Ding, das ist die Gefahr. Ja, man hat es verhindern können und ich glaube, das zeigt auch so, wenn es um Demokratie geht, dann sind alle dabei und dann stehen wir alle dafür ein und dann gehen Leute auf die Straße und Hauptsache nicht die Antidemokraten, aber die Gesamtstimmung im Land ist immer noch, ein Drittel der Leute finden Demokratie scheiße.
Zumal, wenn du auf die Landkarte guckst, irgendwie haben alle rechts gewählt. Also es gibt jetzt keine Flecken, dass man sagen kann, Paris hat jetzt links gewählt, ja. oder sonst irgendwie. Überall wurde Rassemblement National gewählt, außer in der Bretagne. Das ist so ein bisschen ein weißer Fleck.
Ja, aber du hast eine ganz komische Zersplitterung. Du hast nicht dieses, wie wir es in Deutschland haben, dieses Ost-West-Gefälle.
Oder Stadt-Land-Gefälle.
Oder Stadt-Land, sondern das ist wirklich sehr, sehr versplittert. Ein bisschen Stadt-Land. Schon noch, aber trotzdem auch in großen fortschrittlichen Städten, teilweise im RN Bürgermeister und so weiter.
Lass uns mal auf Frankreichs Rolle als zweitgrößter Mitgliedstaat in der EU gucken.
Ich möchte noch einmal diesen Hintergrund erzählen, weil ich glaube, das ist nochmal ganz interessant auch zu wissen, was da in Frankreich wirklich passiert ist. Macron hat das ausgerufen und ich glaube, deswegen, das war so dieser Coup, den er machen wollte. Er wollte einerseits zeigen, wenn es drauf ankommt, wählen die Leute nicht RN. Was ja am Ende auch gelungen ist, wie das Ergebnis zeigt. Ne? Also, wenn es darauf ankommt, stehen Demokraten zusammen. Top, das ist auch ein wichtiges Zeichen, denke ich. Aber ich glaube, sein anderer Poker war zu sagen, ich überrumple alle jetzt so dermaßen, dass am Ende im zweiten Wahlgang, also dass im ersten Wahlgang der Ensemble, also seine Partei oder sein Parteienbündnis, immer den zweiten Platz kriegt und dann halt alle zusammenhalten und dann trotzdem er quasi noch wegen dieses komischen Wahlsystems, alle gegen die RN, dann trotzdem noch stärkste Kraft wird.
Also die Rechten rufen die ganze Zeit nach Neuwahlen, haben es aber niemals erwartet, dass er sagt, okay, hier sind sie.
Genau, und ja, aber vor allen Dingen nicht die Rechten überrumpelt, sondern ich glaube, er wollte die Linken überrumpeln, damit er halt in der ersten Runde halt auf Platz 2 überall kommt und dann den Linken sagen kann, jetzt müsst ihr mich unterstützen. Und das ist nicht gelungen. Und warum ist das nicht gelungen? Die Linken, also dieses Front, Nouvelle Front Populaire, die waren immer jetzt nicht begeistert von dieser Kooperation. Das haben die ja schon auch vorher gemacht, während der letzten Parlamentswahlen. Und da gab es auch in unserer Fraktion, wurde ja darüber gestritten, ob man jetzt wirklich mit Mélenchon, mit diesem wirklich deutschen Hasser und extrem Linken wirklich was zusammen machen. Der will Europa nämlich auch nicht voranbringen, muss man auch ehrlich sagen.
Das gehört ja auch zu weit. Ja.
Und das ist halt so sehr, sehr problematisch gewesen. Und dieses Mal, und deswegen auf diese Zersplittertheit hat Macron gesetzt, und dieses Mal war es tatsächlich die grüne Chefin, die innerhalb von Minuten sich rangesetzt hat und den Chef von Parti Socialist und von France Insoumise angerufen hat und die Kommunisten gesagt hat, so, wir haben keine Auswahl. Wir müssen jetzt zusammenlaufen, ob wir uns mögen oder nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Und wir ballern das jetzt raus in kürzester Zeit. Und Marie Tolot, das ist die neue Chefin der Grünen, die hat da wirklich geackert und 2 Nächte lang durchgearbeitet. Ich habe das von ein paar Franzosen hier mitbekommen. Die sagten, es ist absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert, weil die versuchen, diesen Kompromiss irgendwie zu schließen und gemeinschaftlich anzutreten, weil es geht hier nicht um uns, es geht hier um die Demokratie. Und das hat Marie auch sehr, sehr stark nach vorne gebracht, hat diese Parteien zusammengebracht, hat einen Kompromiss geschlossen, dass man gemeinschaftlich antritt und hat halt gesagt, so Demokratie über alles. Und danach, nach der ersten Runde, hat sie auch allen gesagt, so, und wir gehen jetzt raus und sagen, wir ziehen überall zurück. Überall, wo wir dritter Platz sind, ziehen wir zurück und wir bringen alle anderen wirklich in die Verlegenheit, sagen zu müssen, fuck it, Demokratie ist wichtiger als unsere eigenen Interessen. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und ich glaube, das hat gerade die Grünen auch nochmal stärker, also staatsmännischer wirken lassen und auch gezeigt, es geht hier eben nicht um uns, es geht nicht nur um das grüne Projekt, es geht um Demokratie, um Freiheit insgesamt. Und das war, glaube ich, ein starkes, starkes Signal, weswegen übrigens Mélenchon mittlerweile auch geschwächt ist, weil dieser Zusammenschluss, der ist nicht auf ihm gewachsen, es geht nicht um seine Person, es geht nicht um seinen Machtanspruch, sondern es geht darum, Demokratie zu schaffen. Und das haben die Grünen geschaffen.
Es ist trotzdem recht fragil, du hast gesagt, da kommen Grüne zusammen, Kommunisten, Sozialisten, bis nach ganz links außen. Es ist Stand heute immer noch nicht gesichert, dass die wirklich einen Premierminister stellen können. Und in Frankreich hieß es schon, du darfst in einem Jahr, ab heute in einem Jahr, wieder Neuwahlen ausrufen. Und ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, das wird safe passieren, weil es eben so instabil ist. Lass uns noch auf Frankreichs Rolle in der EU zu sprechen kommen. Macron wird bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2027 auch wahrscheinlich keine eigene Mehrheit mehr haben. Was bedeutet diese instabile Situation gerade in Frankreich für die EU?
Ich kann das sehr schwierig einschätzen, weil das Problem ist ja eben gerade diese Instabilität von der Regierung. Man muss aber dazu sagen, dass die Außenpolitik eher vom Präsidenten gemacht wird und der ist ja nun mal noch bis 27 Macron. Das heißt, dieser Stabilitätsanker ist auch irgendwo da. Ich glaube auch, dass Macron eine ganz, ganz große Rolle gerade als Staatspräsident auch zukommt, eben Stabilitätsanker für die gesamte Republik zu sein. Und das wird nicht einfach. Es wird ja auch darüber geredet, dass man eine neue Republik aufbaut, also ein neues Wahlsystem. Die sind ja immer relativ fix mit, muss man eigentlich sagen, wie die ihren Staat zusammenstellen. Und das ist alles in der Diskussion. Da wird Frankreich sich gerade verändern. Und das kann was Großes bedeuten für Europa, aber diese Stabilität, proeuropäisch zu sein, die ist erstmal noch da in der Ausgestaltung von Macron, aber auch in einer Mehrheit, würde ich behaupten, bei dem französischen Parlament. Also wenn du jetzt gar keine Koalition hättest und du ein Gesetz reinjagen würdest, zu sagen, liebe Leute, wer ist dafür, dass wir Europa stärken, würden, glaube ich, sich eine Mehrheit dafür finden, weil ja, bei France Insoumise du jetzt nicht viele Leute hast, aber du hast zum Beispiel auch noch bei den Republikanern, die dazu stimmen würden und so weiter. Das heißt, da mache ich mir nicht zu viele Sorgen, aber die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Und ich glaube, das ist das große Sorgenkind, wo man jetzt, glaube ich, unterschiedliche Strategien fahren kann. Man kann ja auch sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass wir die europäische Integration so weit noch vorantreiben und so sehr abschließen, dass sie nicht mehr in 3 Jahren rückgängig gemacht werden kann. Dass selbst wenn Marine Le Pen französische Präsidentin wird und die nächsten Parlamentswahlen vielleicht katastrophal ausgehen in Frankreich, dass auch sie dann nicht die Möglichkeit hat, einfach so aus der EU auszutreten oder das komplett alles rückabzuwickeln. Und das fände ich, glaube ich, oder würde mich nicht wundern, wenn gerade Macron als wirklich überzeugter Europäer sowas auch vorantreiben würde.
Da gibt es ja auch 2 unterschiedliche Lesarten. Die einen sagen, es war extrem schlau von Macron, weil Marine Le Pen und RN eben Stimmen jetzt gewonnen haben und Sitze, aber 2027 die Wahrscheinlichkeit jetzt für sie gesunken ist, dass sie die Macht übernehmen kann. Andere Lesart ist, dass sie jetzt eben Stimmen und Sitze gewonnen haben und gerade deswegen 2027 wahrscheinlich die Macht übernehmen werden. Kannst du da schon eine Prognose wagen?
Ich finde es immer sehr schwierig, das von einem Wahlergebnis auf das nächste zu schließen. Weil die Frage ist ja nicht, wie entwickeln sich die Zahlen vorwärts? Das ist ja kein Malen nach Zahlen. Sondern die Frage ist, was machen die Parteien in der Zwischenzeit daraus? Wenn Macron es schafft, Souveränität, Stabilität und dergleichen aufzubauen und den Leuten zu zeigen, unsere Parteien von Ensemble wir schaffen das, diese Gesellschaft wieder zusammenzubringen, dann kann das sich auch positiv für ihn entwickeln und für den Kandidaten aus seinen Reihen. Ich glaube es nicht, aber das könnte man jetzt machen aus so einer Krisensituation heraus. Das Gleiche gilt aber für den Rassemble. Ja, die können jetzt auch sagen, guck mal, wir haben mehr Stimmen. Das sind de facto Leute, die da arbeiten, die Geld bekommen, die Büros aufbauen können. Wir können jetzt viel mehr noch in die Fläche rausgehen, mit Leuten sprechen und halt jetzt Leute überzeugen, in 2027 dann halt Marine Le Pen als Präsidentin zu wählen. Aber man kann das Gleiche eben auch zum Beispiel für die Grünen sagen, die sich mal eben von 15 auf 34 Sitze verdoppelt haben oder mehr als verdoppelt haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber 100% mehr ist natürlich auch eine Ausgangssituation, mit der du vielleicht auch stärker werden kannst. Ja? Wir wissen noch nicht, wer Premierminister wird. Es wird nicht France Insoumise stellen, vielleicht werden es die Sozialdemokraten machen. Und das kann wahnsinnig positiv ausgehen, ja? Dass die Leute sagen, boah, der macht einen super Job, jetzt wählen wir alle Sozialdemokraten. Das kann aber auch eine Katastrophe werden. Und deswegen finde ich es schwierig, einfach nur auf Grundlage von einer Wahl auszugehen, wie das in 5 Jahren oder in 3 Jahren ausgeht. Aber man sieht natürlich eine Tendenz und die Ressourcen haben sich verschoben. Die Ressourcen sind mehr zum Rassemble National gegangen. Das heißt, die haben einfach mehr Ressourcen. Damit kannst du natürlich besser arbeiten, als wenn du weniger Ressourcen hast. Und weniger Ressourcen hat jetzt eben Ensemble, deswegen sind seine Chancen einfach schlechter. Also, aber die Frage ist, wie gesagt, was machst du draus? Und gerade in der Zeit, wo Medien oder wo Aufmerksamkeitsökonomie eine ganz große Rolle spielt, ist die Frage halt, wie spielst du deine Ressourcen möglichst effizient aus?
Ich glaube, das wird alles die Zeit zeigen. Was auf jeden Fall klar ist, die letzten Wochen haben das Land durchgeschüttelt. Ne? Wenn du mit Französinnen und Franzosen vor der Wahl gesprochen hast, die haben gesagt, es ist absolutes Chaos. Die führenden Kräfte benehmen sich wie Kinder. Und auch nach der Wahl sind sie nicht wirklich erleichtert, weil eben keiner weiß, was jetzt wie kommt. Lass uns aber mal noch auf das nächste Sorgenkind, auf den größten Mitgliedstaat in Europa, in der EU sprechen, über Deutschland und die Ampel. Auch da sind wir mittlerweile ein bisschen schlauer. Es scheint eine Einigung beim Haushalt zu geben. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der im Herbst oder Ende des Jahres wirklich auch steht. Diese Haushaltsfrage wurde ja gesagt, ist so die Kernfrage, daran kann die Ampel scheitern. Ne? Auch wenn keiner aus der Ampel angesichts der Umfragewerte Interesse hat, aber an einer Neuwahl gerade aufgrund der Umfragewerte, aber am Haushalt kann die Ampel zersplittern. Scheint jetzt soweit nicht zu sein, aber auch das bleibt eigentlich ein fragiles Gebilde, oder?
Ja, ich denke schon, weil also ich meine, das Ganze ist jetzt, es gibt jetzt einen Kompromissvorschlag von den Spitzen der Ampel und leider ist es ja so, und es geht jetzt nochmal in den Bundestag, und leider ist es so, dass wir in der Vergangenheit erfahren mussten an vielen Stellen, dass es schon mal Kompromisse gab, die dann einfach nicht eingehalten wurden von den Fraktionen, wo man sich dann halt fragt, okay, warum hat man denn dann so Runden, so Spitzenrunden, wenn sich am Ende eh niemand dran hält, weil dann könnten wir die Debatte auch einfach groß machen und dann kann der Bundestag einfach insgesamt diskutieren, auch Stichwort mehr Demokratie. Und ich finde es halt bezeichnend, dass halt gerade die FDP dann immer wieder zurückrudert von dem, was als Kompromiss gefunden wurde, weil die FDP-Fraktion anscheinend der Meinung ist, dass ihr eigener Chef nicht für sie spricht. Also wenn Christian Lindner irgendwie was diskutiert und irgendwo sein Wort zugibt, dann heißt es nicht, dass die FDP sich dran halten muss. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir da jetzt unbedingt also die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass wir da nicht in einfachem Fahrwasser sind. Wenn man mal an Situationen wie Solarpaket oder eben Klimaschutzgesetz oder auch ein ganz bekanntes Heizungsgesetz denkt, wo ja dann von Seiten der Fraktionen nochmal erhebliche Änderungen gefordert wurden. Und wenn das wieder passiert, dann sind wir da einfach noch in einem weiteren Haushaltsstreit, der weiterkommen wird. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch, weil ja, ich glaube, das kann unsere Regierung nochmal nicht nur schlecht dastehen lassen, sondern wirklich auch schwierig werden lassen. Aber du, ich glaube, die Sache ist, wir sind ja auch näher an der nächsten Wahl dran. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Und ja, natürlich hat niemand Interesse an Neuwahlen. Aber diese Perspektive von, wir pushen uns in den Umfragen auch wieder hoch, da glaube ich, mittlerweile auch leider niemand mehr dran, weil es einfach zu chaotisch und zu krisengebeutelt und auch zu streitbelastet ist.
Um diese Streitfragen in der Ampel mal zu personifizieren, vielleicht also zuletzt standen Lindner, Habeck und Scholz besonders im Fokus bei dieser Haushaltsfrage. Wie erlebst du die drei aus deiner politischen Sicht hier in Brüssel?
Also ich halte Scholz für eine absolute Fehlbesetzung, weil ich glaube, dass er einfach nicht, in anderen Zeiten wäre er vielleicht ganz gut, Aber in Zeiten von Krise, wo du Führungsdirektion gerade in einer Dreierkonstellation brauchst, fehlt das komplett. Und es fehlt einfach dieser Führungsanspruch und dieses Verständnis von, ich bin Kanzler und im Zweifel entscheide ich. Das ist nicht immer einfach und das kann man auch nicht immer so durchziehen, aber wenn man es gut moderiert und sagt, okay, dieses Mal entscheide ich, dass die SPD einen Vorteil hat, dieses Mal, dass die FDP einen Vorteil hat, dieses Mal, dass die Grünen einen Vorteil haben und sich durchsetzt mit ihrer Meinung, dann kann das gelingen.
Er moderiert ja gar nicht. Ne?
Wenn genau, es drei Fragen nicht.
Gibt, lässt er einfach FDP und Grüne aneinander rennen.
Genau, der wartet einfach ab und guckt auch, und das ist so ein bisschen die Merkel-Taktik, zu gucken, was will denn das die Bevölkerung?
Ja.
Und dann entscheide ich so. Das Problem ist nur, dass wir als Bevölkerung mittlerweile, also wir reden hier nicht über, wer wird Weltmeister, so, wo wir uns alle einig sind, sondern wir reden über sehr schwierige
Deutschland
Fragen.
Deutschland 26.
Ja, oder Europameister haben wir uns, glaube ich. Ich glaube, Elfmeter im Strafraum von Spanien sind wir uns, glaube ich, in Deutschland alle einig, was da, wie die Entscheidung vom Schiedsrichter war. Nein, aber das heißt, du kannst nicht abwarten, bis alle fertig sind, sondern du hast so rapide Entscheidungen zu treffen, dass du auch mal was machen musst. Und der Typ ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Geschäft und der weiß, dass Handlungen Konsequenzen haben. So, und dass man eben auch Geschwindigkeit auch braucht. Also das fehlt einfach komplett. Von Seiten von Robert Habeck sehe ich tatsächlich, glaube ich, zu viel Kompromissbereitschaft. Ich glaube, sein Ansinnen ist ein sehr positives, zu sagen, ich will eben diese Regierung führen, nicht als ein Grüner in der Regierung, sondern als eine Person, die eine Regierung hat, die für ganz Deutschland zuständig ist. Und das finde ich sehr, 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 sehr bemerkenswert und finde das eigentlich super gut. Das Problem ist nur, wenn du halt eine Regierung hast, die darauf keinen Bock hat, dann und die quasi nicht so spielt, dann wirst du immer auf dem, sag mal, auf Englisch sagen wir mal, Receiving End, also immer auf der Seite stehen, die halt zurückstecken muss. Weil du dann sagst, guck mal, wir wollen Deutschland voranbringen und deswegen ist das und das super wichtig. Und ja gut, dann gebe ich hier nochmal nach und hier gebe ich nochmal nach und hier gebe ich nochmal nach. Und das halte ich für momentan sehr schwierig, weil er, glaube ich, einfach zu sehr an das Wohl der Koalition und der Koalitionäre denkt, als an das Gesamtkonstrukt und die Gesamtaufgabe. Und von Christian Lindner, da erfahre ich, gerade auch hier aus dem Zirkel im Gespräch mit anderen FDPlern, eine sehr schwache Führungsperson. Und das ist ja eigentlich absurd, weil Christian Lindner in der FDP wahnsinnigen Rückhalt hat. Ja? Alle finden ihn super, weil der Typ hat die einfach aus der APO, also aus der außerparlamentarischen Opposition, wieder in den Bundestag gebracht. Deswegen ist der super, also finden ihn alle geil in der FDP. Aber gleichzeitig glaube ich, hat er so das Problem, dass er eigentlich mit dem Regierungshandeln, was notwendig und sinnvoll wäre, nicht bei der Basis von sich selbst durchdringt. Das heißt, an den Stammtischen bei der FDP wird ganz anders geredet, als das, was du eigentlich für gutes Regierungshandeln brauchst.
Dabei ist er der von diesen drei Personen, der am meisten auf seinen Positionen beharrt. Also jetzt mal erklärt auch an der Schuldenbremse, da gibt es in der SPD gerade das linke Lager, das sagt, bitte die Schuldenbremse aufweichen, wir brauchen Investitionen. Ich glaube, auch bei den Grünen ist die Meinung recht eindeutig, dass man Investitionen braucht und eben Schulden machen muss. Und Christian Lindner sagt, nein. Da bleibe
genau,
ich hart.
Genau, und das ist halt das Ding, weswegen ich sage, ich glaube, es ist eigentlich ein schwacher Führungscharakter. Weil einerseits, was ich eben sagte, er gibt sein Wort für irgendwas, es gibt einen Kompromiss. Bei verschiedensten Gesetzen haben wir das ja jetzt schon erlebt, auch im Koalitionsvertrag übrigens, stehen Sachen drin, wo er gesagt hat, das machen wir so. Und dann sagt die eigene Fraktion, nee, das machen wir anders. Da können wir jetzt, finden wir nicht gut. Und dann sagt er, ja, okay, dann müssen wir es doch nochmal aufmachen. Das ist einerseits Schwäche und andererseits, ich glaube, diese Schwäche rührt daher, dass er weiß, dass eigentlich seine Leute das gar nicht geil finden, was er gerade macht, wo er die Partei gerade hinführt. Und deswegen halt bei gewissen Sachen einfach dann sagen, okay, das ist jetzt so Kernelement der FDP, wie zum Beispiel Tempolimit, wie zum Beispiel Schuldenbremse, wie zum Beispiel Steuererhöhung, und sagt, da bleiben wir konsequent und ziehen das durch, obwohl es eigentlich nicht das Ansehen der Mehrheit der Gesellschaft ist teilweise und auch nicht sinnvoll ist für den Staat. Und das ist halt das Ding, was du ja brauchst in der Gesellschaft und in der Politik, sind Führungsfiguren, die eben nicht das tun, was zu ihrem eigenen persönlichen Interesse und zu dem Parteiinteresse alleine reicht, sondern die Sachen tun, die wichtig und richtig sind für die Zukunft und für den Staat und für die Gemeinschaft als solches. Und das fehlt mir da komplett, weil es halt wirklich dieses so, wir beharren jetzt auf unserem Standpunkt, weil ich wiedergewählt werden will als Vorsitzender dieser Partei und ich das nur werde, wenn meine Basis das eben auch geil findet, was ich hier mache. Und weil er eben so schwach ist eigentlich, setzt er sich so stark eben für diese Punkte ein. Also er ist eigentlich eine schwache Führungsperson, die deswegen an anderer Stelle, an negativer Stelle, Stärke beweisen muss. Und andere müssen das nicht, weil die wissen, ich habe so viel Unterstützung von meiner Partei, wenn ich was mache, was erstmal sich negativ anhört, Stichwort Robert Habeck und diese Nicht-Ausstieg oder Verzögerung von dem Atomausstieg, das war wahnsinnig unpopulär bei den Grünen. Aber er hat gesagt, das ist jetzt wichtig für dieses Land und deswegen machen wir das und ich habe da einen Rückhalt in der Partei, dass man solche Entscheidungen eben auch treffen kann. Und das fehlt Lindner komplett.
Es gibt einen Menschen in Deutschland, der lieber heute als morgen Neuwahlen hätte und das ist Friedrich Merz. Ich glaube, der muss noch mit Markus Söder ein bisschen sprechen, wer dann wirklich am Ende Spitzenkandidat wird. Aber der möchte am liebsten jetzt Neuwahlen und sagt immer, die Ampel ist zu Ende und zu viel Krisen, wir brauchen das. Hast du eine Prognose, wie ist deine Sicht darauf? Hält die Ampel durch bis zur Bundestagswahl?
Ich glaube, ja. Ich glaube, sie wird halten, weil Friedrich Merz ist tatsächlich der Knackpunkt dahinter. Vielleicht auch nicht, weiß gar nicht. Also ich glaube, sie wird halten, weil niemand Interesse an Neuwahlen hat, weil es auch jetzt nichts bringen würde, weil wir viele Probleme dadurch ja auch nicht lösen, muss man ja auch ehrlich sagen. Und wir einfach so einen Rückstau an Aktionen haben, die wir erledigen müssen, dass wir nicht drum rumkommen, da jetzt einfach zu arbeiten. Aber gerade diese Entscheidung, was du angesprochen hattest, Friedrich Merz, Markus Söder, was ist eigentlich mit Hendrik Wüst, ja, der ja auch noch einen anderen Flügel innerhalb der CDU darstellt, der auch sehr beliebt ist. Das ist ein Konflikt, der natürlich die CDU schwächen könnte oder die Union schwächen könnte. Und das wäre natürlich nochmal interessant, sowas mitzunehmen, wenn man jetzt auf Umfrageergebnisse guckt. Und deswegen ist es natürlich für einen Wahlkampf entspannter, wenn die FDP weiß, dass sie mit Christian Lindner antritt, die SPD mit Olaf Scholz, aber ich weiß nicht, ob die das wollen nochmal, ob das so klar ist, ausgemacht ist. Und die Grünen wissen auch ungefähr, wer die Spitzenkandidaten sein können. Dann ist es natürlich entspannter, sich dann von der Seitenlinie anzugucken, wie die CDU und die CSU sich da gegenseitig zerlegen und da dann halt in den Umfragen geschwächt werden. Das ist ja auch eine Sache, die ja auch beim letzten Mal passiert ist. Und ich glaube, das ist nochmal so eine Spekulation, wo auch drauf gehofft wird.
Merz und Söder wollen im Herbst reden. Du könntest jetzt auch den Macron-Move machen und sagen, wir haben in 3 Wochen Neuwahlen und könntest die überrumpeln. Aber ich glaube, das muss auch die Zeit zeigen und wenn die Ampel durchhält, dann wird es auf jeden Fall ein ganz spannender Wahlkampf geben nächstes Jahr. Niklas, lass uns nochmal die Runde hier abschließen. Wir haben geschaut, was ist mit dem mächtigsten Job gerade in Brüssel mit der Kommissionspräsidentin, was ist mit dem Chaos gerade in Frankreich und was ist mit dem Ampelstreit in Deutschland. Zusammenfasst gefragt, wie geht's der EU? Was ist deine Antwort? Ist es, was wir derzeit hier erleben, eine Krise, ein leichtes Unwohlsein oder sind das einfach ganz normale Herausforderungen?
Also es gibt den schönen Spruch, die EU ist genial, nur leider zum falschen Zeit am falschen Ort. Weil wir einfach, also die EU hat schon so viele Krisen durchgemacht und wenn das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre früher gestartet hätte, mit Vertrag von Lissabon, glaube ich, wären wir schon viel, viel, viel weiter und hätte die EU auch viel mehr helfen können, diese Krisen auch beizulegen. Und was wir jetzt halt erleben, sind ja ganz, ganz viele Krisen, die gleichzeitig kommen. Ne? Krieg, Pandemie ist immer noch nicht komplett vorbei, dann halt die wirtschaftlichen Schwächen, die dadurch aus beidem halt resultieren. Und auch diese Veränderung, die Transformation, die gleichzeitig als Herausforderung voransteht, wegen der großen Überaufgabe Klimawandel und dann Biodiversitätsverlust eben auch. Also da sind ja viele Sachen, die zusammenkommen, was ja eben Leute auch vor so große Herausforderungen stellt. Deswegen ist es auch so schwierig, ist, integre Politiker zu finden, die halt einfach Sachen machen, die vielleicht unpopulär erscheinen, aber die halt einfach wichtig sind. Und das ist halt das Ding, was wir gerade eigentlich in ganz Europa sehen und auch nicht nur in der EU. In Großbritannien wurden die Tories rausgejagt und Labour gewählt, obwohl niemand weiß, wofür Labour steht, ja, obwohl die gar keinen Veränderungsplan haben, aber einfach gesagt haben, boah, das ist so scheiße, was die gemacht haben, das muss weg, weil die ganzen Krisen zusammenkommen. Auch, ne, wir haben noch den Brexit oben drauf. Und das ist halt, glaube ich, die Kombi, wo wir halt so ein bisschen insgesamt raus müssen. Und da ist natürlich die EU als ein Staatenbund bestehend aus den Staaten natürlich auch eben natürlich mitten in der Krise. Aber wie kann es weitergehen? Und ich glaube, was sich halt immer wieder gezeigt hat, ist, dass die EU letzten Endes uns die Kraft gibt, diese Krisen überhaupt erst bewältigen zu können. Ja, wie wollen wir denn einem russischen Aggressor gegenüberstehen, wenn wir nicht als Gemeinschaft, als EU irgendwie stark zusammen sind und verbündet sind und uns gegenseitig unterstützen und füreinander einstehen. Wie wollen wir denn die Wirtschaftskrise bewältigen, wenn wir einfach nur hinterherrennen und quasi blind befolgen müssen, was andere wollen und nicht unsere eigenen Regeln machen können, weil wir wirtschaftlich so schwach sind? Und das sind halt viele Punkte, wo ich glaube, wo es wichtig ist, diese Erzählung voranzutreiben. Das hat auch bei der Europawahl komplett gefehlt, zu sagen, Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung für die ganzen Probleme, die wir gerade haben. Wir können es viel, viel besser machen, wenn wir ein stärkeres Europa haben, und das ist noch nicht verstanden worden. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für viele Parteien in den Ländern, das in den Vordergrund zu stellen, zu zeigen, Europa kann was, wenn wir wirklich europäisch handeln. Und dann können wir uns nämlich diesen ganzen Krisen auch wirklich lösen. Das ist eine wirklich konstruktive Lösung.
Wenn die EU stark sein will, dann brauchen wir Einigkeit und Klarheit bei den drei großen Baustellen, die wir heute behandelt haben. Kommissionspräsidentin, Frankreich nach der Wahl, Deutschland im Ampelstreit. Da wird es die nächsten Wochen auf jeden Fall Klarheit geben, und wir bleiben dran mit Einfach Europa, versuchen das Thema einfach aufzugreifen, und an der Stelle sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback über Instagram per Direktnachricht, und dann freue ich mich mit dir, Niklas, auf die nächste Folge.
Genau, und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne 5 Sterne in die Kommentare. Ich habe gelernt hier, muss man alles immer noch am Ende reinhauen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Abonniert den Kanal und genau, gebt uns auf jeden Fall Feedback. Wir wollen es gerne weitermachen und natürlich auch immer wieder besser werden. Also deswegen immer gerne schreiben, was ihr so denkt. Und wie gesagt, Daumen hoch oder 5 Sterne oder was auch immer ihr in eurer App habt, gerne da lassen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.